Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute mit Heike Kleen gesprochen, einer Autorin und Sexpertin, wie sie sich selber nennt, über ihr brandneues Buch Zusammenkommen, aber eigentlich über weibliche Lust und Liebe mittelalter Frauen in der Welt, in der wir leben. Und es war lustig und außerdem erkenntnisreich. Hör mal rein. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Heike Kleen. Sie ist die Frau, die auf Spiegel Online die Sexkolumne Liebesleben schreibt und die von sich sagt, sie hat auch deswegen in ihrer langjährigen Beziehung noch Sex, weil sie für die Kolumne mehrfach ihre Komfortzone verlassen hat und ein paar Tipps ihrer InterviewpartnerInnen beherzigt. Über diese Tipps wollen wir heute sprechen und über ihre Erkenntnisse, die sie aus ihren Recherchen und der Beschäftigung mit dem Thema mitgenommen hat. Herzlich willkommen, liebe Heike.
Hallo Diana, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich. Ich finde es super, dass wir das Thema jetzt mal aufgreifen. Ich habe erstmal abgelacht über deine Bezeichnung, wie du dich auf Instagram selbst nennst, nämlich Accidental Sexpert.
Ja, wirklich. Ich wollte das doch nie. Ich wollte doch nie die Sextante sein. Ich wollte doch nie in so einer Schublade landen. Das ist irgendwie ganz schrecklich. Ich weiß auch nicht. Also ich bin eigentlich ein ganz harmloser Mensch. Ich glaube auch gar nicht, dass mir Sex so viel wichtiger ist als anderen Menschen. Aber ich habe irgendwie so ein Tabu-Tourette. Wenn ich irgendwo ein Tabu wittere, dann irgendwie setze ich da dann drauf und habe da total Bock, was zu machen. Das fing an mit meinem ersten Buch zum Thema Menstruation, wo alle mich angeguckt haben. Das war irgendwie noch 2016, als kein Mensch über Menstruation geredet hat.
Das ist lange her, ne? Ich erinnere mich.
Und die Leute mich angeguckt, denen ich das vorher erzählt habe, so nach dem Motto, jetzt ist sie wirklich komplett leider durchgedreht. Das ist ja sowas von eklig.
Da warst du vor der Zeit.
Da war ich vor der Zeit leider, genau, weil das sonst wäre es möglicherweise noch erfolgreicher gelaufen ist. Aber damals hat wirklich noch niemand drüber geredet und ja. 2, 3 Jahre später war das Thema überall. Und beim Thema Sex, was so, ich habe immer mal wieder für den Spiegel, ich biete immer Themen an, das als freie Journalistin, worüber kann ich schreiben, hier und da. Und immer, wenn ich ein Interview zum Thema Sexualität gemacht habe, ich liebe es, so besondere Leute rauszufinden, so eine ehemalige Opernsängerin, die auf einmal feministische Pornos dreht und so. Wenn ich so jemanden irgendwo entdecke, dann will ich sofort ein Interview machen. Das kam immer alles super an. Und die wollten immer mehr von diesem Thema. Dann habe ich irgendwann gedacht, oh Mensch, wenn ihr immer das Thema von mir wollt, weil das offensichtlich sonst keiner macht bei euch, dann gebt mir wenigstens eine Kolumne. Und das habe ich so rausgerotzt. Und dann passierte einen Monat gar nichts. Der Spiegel stellte sich stumm. Und irgendwann riefen die an und sagten, ja gut, dann machen wir das. Wir können das ja mal testen. Und da kriegte ich dann doch mal kurz die Schnappatmung. Hatte aber parallel gerade irgendwie auch mit einem Swingerclub-Betreiber telefoniert, gesprochen, wie auch immer, wurde auf den aufmerksam, weil das ein total irres Konzept hat. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fange ich damit an, mache ich mal ein Interview mit so einem Swingerclub-Betreiber. Fühlte mich schon ganz weit vorne. Und dann habe ich gedacht, na ganz ehrlich, eigentlich, wenn du jetzt Kolumnistin bist, eigentlich musst du da ja auch hin. Und da habe ich richtig dann nochmal die Schnappatmung gekriegt. Und ja, das ist alles ein weites Feld.
Ich glaube, wenn man nicht gerade eine Kolumne im Hintergrund hat oder den Druck, irgendwie eine Geschichte zu liefern, dann denke ich, ist die Aktivierungsenergie für solche Abenteuer, für die durchschnittliche Frau enorm hoch.
Genau. Ich kann immer vorschieben, dass ich das jetzt reine Recherche.
Ja, genau.
Schatz, ich musste mal in den Swingerclub. Es ist reine Recherche. Möchtest du mitkommen?
Ja. Und war er mit? Nee, er war nicht mit, oder?
Nee, er war nicht mit. Ich habe es ihm angeboten. Das war halt alles ein bisschen kompliziert, weil unsere Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen kleiner als jetzt, logischerweise vor 3 Jahren. Und der Swingerclub, dieser besondere Schloss Milkersdorf, ist am Rande Polen, der Brandenburg, sehr weit weg von hier aus. Wir hätten die Kinder 200 Kilometer in die eine Richtung zu Opa bringen können, dann nochmal ungefähr 700 Kilometer in die andere Richtung, in Richtung Osten. Und das war alles ein bisschen viel. Mein Mann ist da sehr entspannt und sagt, weißt du was, wenn du glaubst, du musst das machen, dann machst du das. Wenn es dir gefällt, können wir ja mal zusammen hinfahren. Aber guckst du doch einfach mal an. Und sagte auch zum Abschied so viel Spaß und vergiss nicht, dass du ein freier Mensch bist. Und dann dachte ich, das ist jetzt mal lässig. Auch wenn er, glaube ich, schon ein bisschen unruhig war. Und ich habe ihn auch direkt danach einem angemorst, als ich da wieder raus bin und ihm beschrieben, wie es war. Und am nächsten Morgen haben wir auch lange telefoniert. Und ich war dann mit jemand anderem da, weil das auch ein Paarabend war. Also das Motto war Schloss nach der Masken. Und das bedeutet, man setzt so eine Maske auf und hat so einen Umhang drum um und so.
Das hast du ja auch auf Instagram gepostet, ne? Du
genau,
mit der Maske.
Genau, stand mir auch so und nicht gut, finde ich. Also könnte ich eigentlich immer tragen. Der Witz an diesen Masken ist, dass dann auch durch dieses Maskending da auch Prominente sein können, weil das ist die einzige Chance für Prominente, in einen Swingerclub zu kommen, weil man sie da deutlich erkennt. Und das hat mich natürlich auch total getriggert. Habe ich mal so geguckt, wer könnte das wohl sein?
Ja, aber sag mal, diese Maske, das ist doch so eine Halbmaske gewesen, so ein bisschen Karneval in Venedig-artig, da bleibt doch niemand anonym.
Ja, genau. Das war jetzt so ein bisschen Venedig, da fehlte noch so die aufgeklebte Träne, genau. Ja. Nee, das gibt auch völlig andere Masken. Es gibt auch so Leute, die so einen ganzen Papageienkopf aufhaben, wo ich denke, okay, wer bist du? Markus Lanz, Richard David Precht.
Jetzt sind wir schon mitten im Swingerclub. Ich wollte es nur einmal kurz nochmal zusammenfassen. Ne? Also du hast nicht nur mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Du hast dich richtig mit dem Thema Sex beschäftigt. Da hast du vielen, vielen Menschen wirklich was voraus. Und deswegen freue ich mich so, dass wir sprechen. Du warst auch im Skirt Club, wo nur Frauen Zutritt haben. Mhm. Du hast dich im Atrium, das ist ein Domina- und Bizarre-Studio in Berlin, von einem Dominus, der eigentlich ein total netter Kerl ist, fesseln lassen.
Ganz lieb.
Und einen Slower-Sex-Kurs gemacht mit deinem Mann und eine Tantra-Massage.
Yeah.
Ich frage jetzt mal einfach so, bei welcher dieser Recherchen hast du denn deine Komfortzone am weitesten hinter dir gelassen?
Ich glaube am meisten wirklich, als ich da in Richtung Osten zum Swingerclub gefahren bin, weil ich hatte so ganz komische Vorstellungen im Kopf, so irgendwie der Mann im Leopardentanga, der sich über den Nudelsalat beugt und lüstern guckt. Und da dachte ich, boah, das ist bestimmt total eklig. Und dann wusste ich auch nicht, wie nackt ist das da, wie nackt muss man selbst sein. Also man muss jetzt nicht wahnsinnig nackt sein. Man darf so nackt sein, wie man möchte. Und viele Menschen leben das auch schon direkt vor dem Buffet aus. Das muss man mögen. Ich fand es nicht erotisch, mache ich gleich dazu. Also mich hat es nicht angeturnt in keiner Weise. Und da habe ich mich schon auch in Frage gestellt.
Ja, du warst auch schockiert über die Banalität, ne, von Sex oder zumindest ernüchtert irgendwie.
Wenn du in einem Raum bist und es wird wirklich in jeder Ecke, Entschuldigung, gevögelt, dann hat es für mich nichts Erotisches. Also Erotik ist für mich so Blicke, ja, Gespräche, ein interessantes Outfit, aber nicht gleich Nacktheit. Und wenn du dann also die schwingenden Hodensäcke siehst.
Ich stelle mir vor, dass dann nicht nur die Hodensäcke schwingen.
Ja, also, nee, genau. Ich habe immer noch so Bilder im Kopf. Aber was mir wiederum sehr gut gefiel, ich will das gar nicht abwerten, wie lustvoll Frauen jeder Konfektionsgröße dort ihre Sexualität, ihren Körper gefeiert haben und wie sie gefeiert wurden, das hat mir total gut gefallen. Also das hat mich wirklich auch bestärkt und glücklich gemacht zu sehen, wie Frauen sich da eben auch verhalten und die so offen und frei sind, wo ich denke, boah. Oder auch, dass in einem Swingerclub ganz klar ist, ein Nein ist ein Nein. Und es gibt Menschen, also gerade Frauen, die sagen, sie gehen lieber feiern in einem Swingerclub, weil du musst ja nichts machen. Du kannst ja auch einfach nur unten Party, Disco, ein bisschen gucken, ein bisschen flirten und wenn du halt Lust hast, gehst nach oben, aber musst du ja nicht. Und die sagen, es ist viel angenehmer, weil wenn ich im Swingerclub sage, nein, danke, ist alles gut. Wenn ich in freier Wildbahn irgendwo an der Bar irgendwo in Berlin stehe und sage, nein, ich möchte jetzt nicht, dann kriegst du noch einen blöden Spruch oder wirst irgendwie ja niedergemacht, noch irgendwie angepöbelt und musst dir mit allem rechnen. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Da fällt mir ein, was Mandy Mangler zum Thema Sex gesagt hat, dass sie deswegen so gut findet und das Thema auch ihr Buch damit angefangen hat, als eine Gynäkologin in Berlin, eine feministische Gynäkologin, die du ja auch mehrfach zitierst in deinem Buch. Und die hat, ich glaube, das hat sie sogar zu mir gesagt beim Menu an mich, sie findet deswegen das Thema Sex so interessant, weil man in diesem Gebiet so gut üben kann, ganz klar Ja oder ganz klar Nein zu etwas zu sagen, weil es im echten Leben, und ich schiebe das jetzt nochmal so hinterher, vor allen Dingen für Frauen aufgrund von Sozialisierung und so weiter, nicht so leicht ist. Ne?
Aber gerade beim Sex ist es besonders schwer, finde ich. Also es ist total leicht zu sagen, ich hätte gerne einen Thunfischsalat ohne Thunfisch, aber es ist viel schwieriger zu sagen, ich habe jetzt Lust auf Sex, aber ich möchte da jetzt bitte nicht angefasst werden, aber lieber da, so habe ich es nicht so gerne. Und so, also das finde ich fast noch schwer. Das müssen wir wirklich lernen. Und was wir auch lernen können, was aber nur in vollstem Vertrauen geht, ein Vielleicht. Also vielleicht habe ich ja auch mal Lust auf das und das. Vielleicht möchte ich mal gefesselt werden. Vielleicht möchte ich mal, keine Ahnung, Analsex probieren, solche Sachen. Das kann ich aber ja nur wissen, wenn ich mich auch traue, vielleicht zu sagen, mich irgendwo ranzutasten. Und das geht aber nur auf Augenhöhe mit einem Partner, mit einer Partnerin, wo ich mich absolut sicher fühle, wo kein Machtgefälle herrscht.
Na, und wo dann ein mögliches Nein auch akzeptiert wird, ne, wenn das dann irgendwann vielleicht doch kommt.
Genau, nur in einer wirklich gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe. Wenn eine Frau sich sicher fühlt, kann auch die weibliche Lust sich entfalten. Davon bin ich fest überzeugt. Weil wenn wir immer davon ausgehen müssen, dass uns möglicherweise irgendwas passiert, oder irgendwie der Mann mit uns irgendwas macht, was wir nicht wollen, Es gibt einen ganz neuen schlimmen Trend, das ist Rough Sex, also brutaler Sex, dass der normale Sex auf einmal übergeht in Würgen, Schlagen, irgendwas, mehr oder weniger einvernehmlich, aber auch nicht immer ganz so einvernehmlich. Das hat mir letztens die Sexualtherapeutin Melanie Büttner erzählt, die da geradezu forscht, dass sie sagte, es gibt eine Studie, nach der wir über 50% der britischen Frauen, die in dieser Studie befragt wurden, gesagt haben, ja, habe ich alles schon erlebt, dass beim Sex plötzlich der Mann körperlich übergriffig wurde. Und da muss die Frau dann auch es schaffen, Nein zu sagen. Möglicherweise sagt sie, Gott, wenn ich jetzt Nein sage, wird es richtig gefährlich, also halte ich lieber still. Und dann sind wir beim Thema Vergewaltigung. Also du siehst, es ist ganz viel drin, aber Mandy Mangel hat vollkommen recht, Nein sagen ist ganz, ganz wichtig. Ja sagen ist natürlich noch viel schöner. Aber Ja sagen können wir nur, wenn wir wissen, was wir wollen.
Ja, nächstes Thema. Ja, also da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte jetzt noch mal einmal kurz bei deinen Erfahrungen bleiben.
Unbedingt.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an die letzten Jahre, ne?
Ja.
Was würdest du denn sagen, welche dieser Erfahrungen hat dir denn mehr gebracht als eine gute Geschichte?
Was mir wirklich was gebracht hat, was ich wirklich toll fand, Tantra, die Tantra-Massage. Vielleicht auch, weil ich es mit meinem Mann zusammen gemacht habe.
Kannst du kurz erklären, was passiert da? Also
genau, ich erzähle das von A bis Z. Also Tantra-Massage. Ich wusste auch nicht viel. Ich habe gedacht, irgendwie sind da Räucherstäbchen an, ein bisschen Kling-Klang, ein bisschen Wärme und ich werde gestreichelt und zwar überall und vor allen Dingen im Vaginalbereich und das war es dann so und das aber ganz intensiv, so ungefähr hatte ich das grob im Kopf und dachte, es ist bestimmt irgendwie schön, hat vielleicht noch was mit Erleuchtung zu tun, wenn es gut geht und auf jeden Fall passiert mir da nichts. So. Also ich bin mit einem gewissen Sicherheitsgefühl da reingegangen.
Woher kam das? Weil du diese Masseurin kanntest? Oder
nee, ich kannte die
du wusstest
gar nicht.
Genug über Tantra-Massage?
Ich wusste viel zu wenig. Mm. Ich wusste überhaupt nicht, dass mein Gegenüber auch nackt ist, zum Beispiel. Das hat mich dann erstmal verblüfft. Weil man könnte ja auch sowas mal recherchieren, bevor man das bucht. Ne? Also egal, ich habe das. Also
war es ein Masseur oder eine Masseurin?
Eine Masseurin. Also ich fange am besten vorne an. Das ist ja alles. Das ist ja so ein weites Feld. Ich habe gedacht, ich schreibe über Tantra. Ich sage zu meinem Mann, Schatz, ich schreibe über Tantra, das heißt, ich muss zur Tantra-Massage. Möchtest du mitkommen? So, ich dachte, ich muss das ja immer alles offenlegen, was ich tue. Das ist ja sonst ein bisschen schwierig, wenn du das in einem Spiegel liest. Und dann hat er erstaunlich kurz recherchiert, so noch ungefähr 1,5 Sekunden ins Handy geguckt, hat er gesagt, oh, ich komme mit. Sag ich, okay, scheint ja irgendwie gut zu sein.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Dann habe ich gesagt, okay, ich muss diesen Text übernächste Woche schon abgeben. Jetzt muss ich mal irgendwie schnell hier ein Studio finden, wieder total prokrastiniert alles, aus welcher inneren Scham auch immer. Und dann habe ich ein paar Studios abtelefoniert und dann hieß es, ja, wollen Sie denn einen Mann oder eine Frau? Also ich sollte eine Massage bekommen, mein Mann sollte eine Massage bekommen, wir beide getrennt voneinander. Also nicht wir gegenseitig, weil wir sind ja keine ExpertInnen. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn besser? Dann sagten die einen, wenn also als Frau ist es beim ersten Mal besser, wenn eine Frau dich massiert, dann fühlst du dich sicherer. Die anderen sagten, nein, auf jeden Fall ein Mann. Erstens musst du ja was davon haben. Also ich bin doch heterosexuell, würde ich mal sagen. Zumindest soweit ich das bis jetzt weiß. Und muss ja immer offen bleiben.
Und, definitiv.
Und dann sagten die, ja, aber wenn das ein Mann macht, dann ist das ja ein Energieaustausch. Um den geht's ja beim Tantra. Weibliche Energie, männliche Energie muss ausgetauscht werden. Und ich sage, klingt auch gut. Männliche Energie brauche ich. Weibliche, vielleicht habe ich zu viel. Ich weiß nicht. So, dann hatte aber einfach nur an diesem einen Wochenende, wo wir einen Slot gekriegt haben, wo die Kinder untergebracht waren und so weiter und so fort, hatten halt nur zwei Frauen Zeit. Da habe ich gesagt, gut, dann hat das Schicksal entschieden, wir fahren zu diesen beiden Frauen. Dann waren wir wahnsinnig aufgeregt vorher, haben sehr intensiv geduscht vorher und mussten dann also dann wirklich, mussten dann ja vor den Kindern auch dann so Codes reden, weil wir ja nicht gesagt haben, wo wir dann hingehen. Und das war wirklich sehr aufregend. Allein dafür lohnt sich das schon.
Das hört sich lustig an.
Ist wirklich lustig. Und dann sind wir dahin, da irgendwo nach Uhlenhorst in so einem Tantra-Studio. Es war Dezember, es war total kalt. Die hatten aber sehr viel Wärmedecken und Heizlampen und sonst was da in ihrem Studio und natürlich auch ein paar Kerzen und ein bisschen Pling-Plang-Plong-Musik und so, wie man sich das vorstellt. Und dann durften wir uns ausziehen und in so Handtücher hüllen, also so ein Sari so erstmal so umbinden und standen mein Mann und ich dann erstmal mit diesen beiden Frauen auf so einer Matte und haben uns an den Händen gefasst und die Augen geschlossen und uns erstmal so ein bisschen geatmet und was man so macht. Das war, das habe ich ja schon so geliebt, dass mein Mann da so steht neben mir. Also mein Mann ist so ein ganz handfester, der so gerne auch an Autos rumschraubt und so, ne? Also das ist jetzt nicht so jemand, der sich jetzt täglich in so Studios mit Yoga-Musik rumtreibt. Und das fand ich aber so toll, dass er das auch so macht. Und das war alles so easy und das war so lustig. Und dann verschwand er mit der einen Frau und ich mit der anderen Frau da jeweils in unserem Zimmerchen. Und dann sagte sie, jetzt darfst du hier dein Dings da, dein Sari ablegen. Und dann legte sie ihren Sari auch an den Stand. Also diese nackte Frau vor mir und nahm mich erstmal in den Arm. So, da war ich nicht drauf vorbereitet. Dachte ich so, ui, viel Weiblichkeit gerade, viel Wärme auch. Das war nicht unangenehm, aber ich musste da wirklich kurz erstmal so mich reinspüren, sag ich mal. Und dann durfte ich mich auf die Matte legen. Dann hat sie mich aber erstmal wieder zugedeckt. Das war schon die Begrüßung. Und dann fing sie an, meine Hände zu massieren, meine Füße zu massieren, meine Arme, meine Beine. Und das ging schon stundenlang. Und das war einfach, wenn man sich dann fallen lässt, hat man ein wirklich richtiges Wohlgefühl. Also es geht gar nicht um jetzt sofort um Sex oder sowas, sondern es geht wirklich um Spüren, um Atmen, um Fühlen, um Genießen. Und dann ging es dann eben aber natürlich auch mal zu den Brüsten. Und ganz am Schluss ging es dann darum, darf ich auch deine Joni massieren? Hat sie dann ganz lieb gefragt. Und wir sagen, ja, natürlich, klar. Und so. Also klar, ist ja richtig, dass man fragt. Ich hätte ja auch Nein sagen können, dass man einfach sagt, ich genieße die Massage, aber es muss jetzt ja nicht gleich ins Innerste hier gehen. Und das hat sie dann auch gemacht. Fand ich jetzt auch angenehm. Jetzt nicht weltbewegend so. Also es war jetzt für mich jetzt kein sexueller Höhenflug oder sowas, sondern es war wirklich ein absolutes Gefühl der Ruhe, Losgelöstheit, also ein innerer Frieden, möchte ich tatsächlich sagen. Und ich hatte aber auch totale Sehnsucht, dass mein Mann gleich dazu kommt, sowas abgemacht, wenn wir beide fertig sind mit der Massage, dass er dann zu mir kommt und wir noch so ein bisschen kuscheln, ein bisschen reden und so. Und da habe ich lag da und habe gedacht, wie toll, dass er da jetzt so nebenan ist und ich bin so hier und gleich kommt er zu mir und uns geht's so gut und so. Also war ich wirklich ganz, ganz glücklich und beseelt. Ja, und dann hinterher wollten wir eigentlich direkt nach Hause zu den Kindern, weil wir dachten so, ja, warte, wir waren jetzt schon ein paar Stunden alleine. Die sind jetzt ja auch nicht mehr so klein. Aber dann kamen wir da raus und dachte so, jetzt müssen wir erstmal essen, jetzt müssen wir erstmal reden. Und haben die Kinder angerufen und gesagt, wir kommen ein bisschen später, ist bei euch alles gut? Ja, ja, alles gut. So. Und dann sind wir erstmal eine Pizza essen gegangen und haben es mal so erzählt, wie wir das empfunden haben und generell auch einfach mal länger über Sex geredet, weil ganz ehrlich, wer macht denn das als Paar?
Also so sieht's aus, so oft, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Man nimmt sich, weißt du, man nimmt sich ja für so viele Sachen keine Zeit,
genau.
Von denen man ganz genau weiß, dass sie irgendwie gut für einen wären. Und da würde ich jetzt reden über Sex mal ganz locker mit auf die lange, lange Liste setzen, mit allen anderen Dingen, die gut für einen wären, ne? Oder für die Beziehung wären auch, ne?
Ja, genau, man redet über Organisatorisches und wer macht was wann und wenn laden wir wen ein oder wo müssen wir hin oder wer so. Und vielleicht schafft man es dann nochmal zu sagen, lass mal wieder zusammen essen gehen und ein bisschen quatschen, weil man quatscht ja, wenn man im Restaurant sitzt, doch anders.
Auch erstmal über die Kinder.
Auf dem Sofa. Mhm. Auch erstmal über die Kinder, genau. Mhm. Und wir sagen dann manchmal so, wir reden aber jetzt nicht über die Kinder. Okay, Pause. Worüber reden wir?
So. Also ganz wichtig. Ich finde, es ist auch nicht so leicht, sich dann so zu öffnen. Also erstens auf Knopfdruck und zweitens, man braucht schon auch so eine bestimmte Bereitschaft, dann wirklich in den Dialog zu treffen. Und nur weil ich jetzt hier gerade eine Verabredung habe, die vielleicht vor 10 Tagen getroffen wurde, kann ich die auch nicht immer abrufen in mir.
Nee, das ist richtig. Es gibt so ein Buch von, wie heißen die denn, irgendwie so ein englisches, amerikanisches Ehepaar, 8 Gespräche, die jedes Paar geführt haben sollte oder so.
Das sind die Gottmans, oder?
Das sind dann so verschiedene Bereiche. Die Gottmans sind das, genau. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Und da ist jetzt zum Thema Sexualität nicht so viel drin, aber generell finde ich das gut, sich auch einfach mal so ein paar Fragen auch dann wirklich zu überlegen. Also so wie beim ersten Date zu überlegen, worüber wollen wir denn eigentlich nochmal reden und was ist mir wichtig? Und das geht natürlich auch nur, wenn man auch mal Fragen stellt und nicht wartet, dass man von alleine losredet und dass der andere dann auch mal Fragen stellt und dass man einfach sagt, so was berührt dich gerade am meisten oder wo würdest du dir Unterstützung suchen oder was fehlt dir gerade? Und da kann man natürlich auch über sowas wie Sexualität reden. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass unsere Generation immer noch gelernt hat, Sex gleich Penetration. Ja. Und Sex ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist und irgendwie dann ist ein Haken dran gemacht. Aber das ist ja meist nicht unbedingt das, was Frauen so wahnsinnig glücklich macht und wonach sie sich ununterbrochen sehen und wo sie von alleine dann die Initiative ergreifen und sagen, komm, lass mal
wieder. Um sich das abzuholen.
Mhm. Genau, um sich das abzuholen. Auf diese Reise habe ich mich halt auch begeben. Was gibt's denn da noch so? Und ich habe eine total interessante Tantra-Frau getroffen, Regina Heckert, die war katholische Grundschullehrerin. Und hat irgendwann gesagt, in so einem kleinen Dorf in Bayern, und hat dann gesagt, nee, ich werde jetzt aber Tantra-Lehrerin, mache hier ein Studio auf. Das ist total irre. Hat sie ihre Festanstellung, ihr Beamtentum, alles gekündigt. Hat gesagt, ich bin jetzt hier die Tantra-Frau. Und vorher muss ich mich sexuell befreien. Und jetzt nehme ich mal einen Rosenkranz. Und für jede Perle des Rosenkranzes, meines katholischen Rosenkranzes, dieser Katholizismus hat mich so eingeengt. Und jede Perle steht jetzt für einen Mann. Und für jede Perle nehme ich mir jetzt mal einen Mann und guck mal, was da so geht. Und so, und das, da hat sie ganz viele Männer getroffen, was noch lange nicht bedeutete, dass sie mit jedem Sex hatte, aber dass sie einfach mal so eine Offenheit an den Tag gelegt hat und gesagt hat, so, ich muss jetzt mal mehr kennenlernen, mehr ausprobieren. Und sie hat auch ganz oft Nein gesagt, also sie konnte sehr gut Nein sagen offensichtlich, aber einfach mal zu spüren, so, was möchte ich denn? Und manchmal möchte man ja auch einfach nur Zuwendung, in den Arm genommen werden, im Nacken gekrault werden. Das geht aber nicht, wenn unausgesprochen über allem liegt, eigentlich hatten wir lange keinen Sex mehr. Und wenn er mich jetzt so berührt, dann merke ich, er will jetzt Sex. Mhm. Aber vielleicht will ich gar keinen Sex. Und jetzt denke ich deswegen ab, anstatt ehrlich zu sagen, boah, ja.
Ja, aber da sind wir wieder, ne? Da muss man halt die ganze Zeit drüber reden.
Richtig. Und das ist so anstrengend.
Reden kostet und auch, halt auch Zeit und total. Energie. Und ich finde es völlig in Ordnung, das auch mal wegzupacken und zu sagen, nee, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe.
Genau.
Aber dass jeder so vor sich hinschmort, ich finde, das hat auch seinen Reiz. Aber, was soll ich sagen? Also diese Erkenntnis, dass halt alles irgendwie besprochen werden will, finde ich, ist schon auch ermüdend. Und man ist ja
jetzt also, nicht zerredet werden, aber vielleicht kann man ja auch einfach mal, also es gibt ja auch immer so PaartherapeutInnen, die dann sagen, oder SexualtherapeutInnen, die sagen, ja, einfach mal so morgens vernünftig einmal anständig in den Arm nehmen oder sich anständig begrüßen und nicht irgendwie den Hund freundlicher begrüßen als die Ehefrau, weil dann muss man sich auch nicht wundern, wenn ansonsten keine Lust auf Nähe da ist und so. Mhm. Das sind ja schon so die kleinen Sachen. Oder einfach mal sagen, wir gehen jetzt zusammen ins Bett, aber es geht jetzt nicht um Sex in dem klassischen Sinne, um Penetrationssex, sondern es gibt ja auch sowas wie Slow Sex, also sprich ganz viel Nähe, ganz viel Berührung, aber eben kein Orgasmus, wo das Muss schon drin steckt, sondern ein Orgas kann, wie die Sexologin Katrin Hinrichs sagen würde. Also das, da kann man ja auch mal drüber nachdenken, sich einfach nur zu berühren und anzunehmen, Nähe zu haben. Und klar, ist aufregender Sex und Lust ist auch was Schönes, aber natürlich in Langzeitbeziehungen ist jetzt so zwischen Wäscheberg und Kita-Abholung und so.
Und da, ich meine, wir wenden uns an Frauen in der Mitte des Lebens, da finde ich halt einfach, da kommt so viel zusammen, ne? Einmal sind die meisten Beziehungen wirklich schon lange, lange Jahre alt. Und zweitens ist dieser Anforderungspeak, der hält einfach an, ne?
Ja.
Und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein hormonelles Thema oder bist irgendwie gefordert auf körperlicher Ebene und mentaler Ebene.
Und bist müde.
Und dann kommt ja müde sowieso, Schlafstörungen und so weiter. Ja. Und dann kommt die Erkenntnis, die ja überhaupt diesen ganzen Reiz dieses Meno-Themas auch ausmacht. Okay, mein Leben ist endlich. Und ist das wirklich das, was ich jetzt erlebt habe, womit ich mich zufrieden geben will?
Ist das schon oder kommt da noch was?
Ja, genau. Also wenn ich von hier jetzt denke, in 30 Jahren und zurückgucke, werde ich mich dann fragen, wäre ich mal zur Tantra-Massage mit meinem Mann gegangen?
Mach doch mal.
Oder hätte auf irgendeine andere Art, und ich meine das überhaupt nicht im Sinne, dass jeder das machen muss, wirklich gar nicht, 0, 0, 0. Ja, das ist einfach das Spezifische an diesem mittleren Lebensalter, dass man alles irgendwie nochmal so sich genauer anguckt, auch, was weiß ich, Job, Partner und so weiter, ist ja auch kein Zufall, dass da so viel Veränderung stattfindet. Und halt beim Thema Sex auch. Aber ich wollte dich einmal nochmal fragen, also du sagst, die Tantra-Massage hat dir, ich sag mal, am meisten, also ich will das überhaupt nicht jetzt quantifizieren.
Es war schon alles interessant, also zum Beispiel der Dominus, ne? Wenn wir jetzt mal den Dominus nehmen.
Ja.
Ich fahre dann also nach Berlin in so ein Dominus-Studio. Das ist ja schon alles so bizarr da, so dieses ganze Licht und alles so schummrig. Und ich komme da so rein, so, wow, hallo Kolja, wir hatten schon WhatsApps geschickt. Und er so, psst, hier wird schon gevögelt. Das war morgens um 11. So, ich so, oh, Entschuldigung. Dann machen wir ein Interview da irgendwo in unserem Büro, alles entspannt. Und sage ich so, Kolja, jetzt musst du mir aber echt mal so einen Raum zeigen. Und dann zeigt er mir so einen Raum und dann hängt da über diese Peitschen und dann steht da dieses Andreaskreuz und da sind da irgendwelche Ketten, die von der Decke hängen und da sind irgendwelche Liegen dran. auf die man sich dann packt und dann die Beine so in so einer Art Gynäkologenvorrichtung und dann noch so ein anderes Ding, wo man so festgezurrt wird, das aussah wie ein Folterinstrument. Ich sagte, das muss ich jetzt durchtun, Kolja, das musst du mir jetzt alles zeigen. Mhm. Und da war wirklich eine interessante Erkenntnis. Ich war auf so einem ganz komischen, also fast wie so eine Streckbank. Also ich musste, also das war so eher so ein Vierfüßlerstand auf so einem Gerät und meine Arme wurden festgemacht, meine Beine wurden fest, meine Knie. Ich konnte mich wirklich nicht bewegen und er hat mir das so erklärt und hat gesagt, guck mal, jetzt passe ich dich jetzt hier so ganz fest, drücke ich dich jetzt rein, immer so bestimmt, aber trotzdem lieb. Und dann streichle ich dir wieder den Rücken und dann zog ich dich hier nochmal fest und jetzt bin ich wieder ein bisschen böse. Also er hat das wunderbar gemacht und hat mir das so erklärt und ich war wirklich komplett gefangen. Ich konnte gar nichts mehr. Ich hatte keine Angst, sondern ich hatte auf einmal das Gefühl so, oh, das ist auch ganz angenehm. Wirklich angenehm.
Also in dieses Mindset,
weil ich nichts machen konnte. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht auf mein Handy gucken. Ich konnte nicht auf eine To-Do-Liste gucken. Ich konnte mich um gar nichts kümmern. Ich war einfach komplett wehrlos.
Du meinst, es hilft beim Abschalten? Ich meine, man kann sich, man könnte sich ja auch in Panik dann reinschrauben, ne?
Natürlich. Er sagte doch zu mir, ich weiß nicht, wie du das aussetzt. Ich würde durchdrehen. Aber ich habe gesagt, nee, ich finde das irgendwie, also hätte er mich dann noch so ein bisschen weiter massiert und so, also auf so Schlagen und so stehe ich 0,0. Das ist mir ein absolutes Rätsel, was Frauen dort über sich ergehen lassen. Das hat mich auch wirklich erschüttert, was er mir erzählte. Aber dieses, das hat auch Mareike Kaiser mal in irgendeinem Buch beschrieben, die hat so einen Fesselworkshop gemacht, hat gesagt, ich war so komplett gefesselt und so weiter und auf einmal fühlte ich mich dadurch frei. Also die Befreiung dadurch, dass man körperlich Grenzen spürt, fand ich total interessant und konnte ich verstehen in dem Moment.
Naja, ich glaube, es lässt einen tiefen Blick zu auf die Vielzahl von Verpflichtungen, die man da spürt.
Ne? Glaube ich auch.
Also und auch, wie sehr diese vielen Optionen, die wir haben und die man natürlich auch noch feiern kann, eben auch uns was abverlangen. Ne?
Total, denke ich auch. Ja, es war wirklich, also nicht, dass ich das jetzt für mich irgendwie ausprobieren möchte, also, obwohl vielleicht mache ich mal so ein Fest.
Du, aber so soll das jeder ausprobieren, worauf er Lust hat?
Also, naja, genau. Also ich habe jetzt, also ich habe jetzt hier noch keine Handschellen besorgt oder so. Ja. Aber ich fand dieses Gefühl da, also es hatte auch nichts mit sexueller Lust zu tun, sondern es war wirklich ein ganz eigenes Befreiungsgefühl, das ich in dieser Situation hatte. Das fand ich hochspannend. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich dachte, ich finde es einfach nur alles ein bisschen komisch. Und dann kamen dann noch so zwei andere Dominusse, Domini, wie auch immer der Plural ist, dazu. Wirklich auch so bezaubernde Typen. Der eine sah aus wie so ein Waldorflehrer mit so einem dünnen Zopf und so einer Brille und so einem federnden Gang. Kommt er rein, ich sage, tut mir leid, du bist Dominus. Und dann sagt er, na ja, du solltest mich mal in meiner Uniform sehen. Ich bin dann hier der Oberst von Halle. Und zu mir kommen die alten NVA-Soldaten, die möchten von mir bestraft werden. Ich sage, ich sitze da in Berlin, komme aus Ost-Berlin zu Männern zwischen 60 und 70, die bei der NVA waren. Und das verarbeiten, indem er bei ihnen die Musterung nochmal vornimmt und sie auf den Boden kriechen lässt und so. Ist auch eine Art, Geld zu verdienen. Also es war hochspannend. Und dann
naja, aber was mich daran, was mich daran berührt, ist, dass, also ich frage mich halt schon, ob wir so im Alltag in all unseren Verpflichtungen oder so, ich glaube, man ist schon allzu sehr bereit, dieses Thema Sexualität dann einfach so rauszukürzen und zu sagen, okay, da liegt vielleicht eine verborgene Welt oder überhaupt noch Potenzial, das ich nicht entdeckt habe, aber der Aufwand, da hinzukommen, der ist so groß, weißt du?
Einmal das und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Angst, jetzt gerade in unserer Bubble, dass wir dann nicht politisch korrekt sind.
Wie meinst du das?
Damit wären wir beim Thema sexuelle Fantasien. Also wenn man sich mit dem Thema sexuelle Fantasien beschäftigt, es gab irgendwie in den 70er Jahren ein Buch von Nancy Friday, da hat diese Frau, Psychologin war sie, glaube ich, Soziologin, weiß ich nicht, Frauen aufgerufen, schickt mir eure geheimen sexuellen Fantasien. Weil bis dahin war irgendwie so der Konsens, Frauen haben eh keine sexuellen Fantasien, wenn überhaupt, dann Männer die. So. Und dann schrieben die Frauen ihr aber die wildesten Sachen, also von Sex, also erstmal mit Geschwistern, Sachen, die sie sich ausgedacht haben oder selbst erlebt haben, mit Hunden, dann wirklich Demütigung, Gewalt, aber voller Lust. Ne? Also auch sexuelle Fantasien, wo jetzt die Feministin in mir aufschreit und sagt, huiuiui, wie kann man sich denn da so generieren?
Aber es ist doch Fantasie.
Ja, genau, klar. Ich meine ja nur, was wir so dann oft denken. Mhm. Oder exhibitionistische Fantasien. Und teilweise haben sie es aber auch ausgelebt. Also es waren jetzt nicht nur Fantasien, die sie erregen, sondern auch Sachen, die sie ausleben. Und die Nancy Friday selbst hatte angefangen, zu dem Thema zu recherchieren, weil sie merkte immer, wenn sie mit ihrem Mann im Bett war, hat sie sich vorgestellt, dass irgendwie eine ganze Fußballmannschaft noch neben ihr steht und sie dann irgendwie von jemand da irgendwie von hinten penetriert während des Torjubels und so weiter. Sie hatte da so bestimmte Fantasien und die hat sie dann ihrem Partner erzählt. Daraufhin ist der Partner ausgerastet, anstatt zu sagen, wow, ehrlich, wie du mir das erzählst, weil ich weiß ja, du willst es nicht erleben, aber es erregt dich, bla. sagt, ist er völlig ausgerastet und fühlte sich erniedrigt und so weiter. Und hat sie gedacht, das kann doch nicht sein, bin ich denn die Einzige hier mit so sexuellen Fantasien? Und dann kam wahnsinnig viel. Vor kurzem hat die Schauspielerin Gillian Anderson, das ist die, die in Sex Education, diese wunderbare Sexologin spielt, auch ein Buch dazu gemacht zu sexuellen Fantasien, hat auch Frauen aufgerufen, ihre sexuellen Fantasien zu schicken. Das war ganz ähnlich, also auch wirklich die komplette Bandbreite und auch viele Dinge dabei, wo ich jetzt vielleicht, wenn ich nur meinen Kopf einschalten würde, würde sagen, wie kann man nur so? Aber es ist natürlich die Freiheit der Frau bei all dem, Lust zu empfinden, sich ihr Kopfkino abzuholen, da Sachen zu erleben. Oft ist es auch eine Art von Verarbeitung. Das ist das, was der Dominus auch erzählt. Da kommen Frauen zu ihm, die wollen wirklich brutal misshandelt, geschlagen werden und empfinden dabei ihre größte Lust, ihre größte Befreiung. Er sagt, die gehen gestärkt und strahlen wieder raus. Die Frage ist immer, warum ist das so? Ist das einfach ein besonderes sexuelles Bedürfnis? Beruht das auf Erfahrung, schlimmen Erfahrungen, die sie gemacht haben, die sie dort im kontrollierten Raum umdeuten können, weil sie genau sagen, was passiert? Also sie haben die Kontrolle. Also eine Aufarbeitung von Traumata ist nicht immer so, aber kann es eben auch sein. Und ist es das Patriarchat, das Frauen dazu bringt, solche Fantasien zu haben oder solche Erlebnisse aufarbeiten zu müssen? Oder steckt es in uns allen?
Ich würde das fast vermuten, dass das in allen irgendwie steckt. Wobei, du sprichst die Fantasien an und es gibt doch auch eine ganze Menge Frauen, die überhaupt gar keine sexuellen Fantasien haben.
Ja, das ist also die Frage. Haben sie nicht oder haben sie sich noch nie damit beschäftigt? Und ich finde, wenn man erotische Literatur liest oder auch sich die sexuellen Fantasien von Nancy Friday mal durchliest, dann kann es durchaus sein, dass man hier und da auf einmal denkt, so, oh, das finde ich jetzt ein bisschen kribbelig. So. Und das ist, glaube ich, der Moment, wenn man anfängt, da überhaupt mal reinzuspüren, drüber nachzudenken. Die Frage ist, wie viele Frauen haben das nie gemacht? Weil es immer noch dieses Ding ist, irgendwo zwischen Heiliger und Hure und du bist doch ein anständiges Mädchen und du hast doch keine schmutzigen Gedanken. Und ich glaube, in unserer Generation zumindest ist das immer noch stark. Und ich meine, es gibt ja auch nicht nur den Orgasm Gap, also dass Frauen seltener zum Orgasmus kommen beim Sex als Männer, sondern auch den Masturbations Gap, also dass Frauen sich viel weniger berühren.
Der ist ja auch riesengroß.
Der ist riesengroß. Wir haben es nicht gelernt, unbefangen mit unseren Geschlechtsteilen umzugehen, die vernünftig mal zu berühren, zu erfühlen, zu ertasten und zu erspüren. Wie mögen wir es gerne? Was mögen wir gerne? Wie sollen wir es denn an unseren Partner sagen, was wir gerne mögen, wenn wir es selbst nicht wissen?
Na, weißt du, also ich habe da auch manchmal den Eindruck, das ist so eine unheilvolle Gemengelage aus einerseits diesen Gedanken, die du eben beschrieben hast, wo ich jetzt nicht sagen würde, mir ist das verbal mitgeteilt worden, aber ich habe sicherlich irgendwie so aufgesogen.
Versteck dich, sitz nicht breitbeinig, so. Ne?
Und dann haben wir dieses Thema, das meinte ja neulich auch bei Meno an mich, eine Sportwissenschaftlerin zu mir, dass sie einfach findet, die Frauen legen so wenig Wert auf sich selbst. Also, dass sie wirklich eher bereit sind, für den Hund 350 Euro für ein Coaching auszugeben, als für sich selber. Und für die Kinder und den Mann sowieso. Dass man sich selbst wichtig nehmen muss. Wir bewegen uns in diesen Koordinaten und die sind, glaube ich, wirklich verhängnisvoll. Und jetzt werden wir alle 50, 55, 60 Jahre alt und fragen uns, will ich mich damit nochmal beschäftigen? Wie wichtig nehme ich das? Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass irgendwie jede Frau sich um ihre Sexualität kümmern muss. Und wir müssen auch hier aufpassen, dass wir nicht in diese Selbstoptimierungsnummer abgleiten. Aber es ist halt eine weitere Sache, wo irgendwie sicherlich eine Menge Spaß auch schlummert.
Ja, und vor allem, wenn wir Sex mal anders definieren. Wir können ja auch sagen, Sex ist es, wenn ich mich bewusst mit meinem mittelalten Körper vor den Spiegel stelle und ihn liebevoll eincreme und mich in Ruhe anschaue und ihm etwas Gutes tue. Wieso muss denn Sex immer Penetrationssex mit einem Mann sein? Also um Gottes Willen, sondern wir müssen da, glaube ich, ganz weiter denken. Also mehr in Selbstliebe als in Sex denken. Und ja, glaube ich schon, dass es uns sehr gut tut. Also anstatt jetzt zu denken, okay, mein Körper war auch schon mal besser, jetzt verstecke ich ihn mal lieber, verhülle mich, mute ihm keinen mehr zu, dass man da auch mal anders an sich selber denkt. Ich glaube, ein riesen Gamechanger.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich halt auch hier wieder eine Frage des Neudeutsch-Mindsets, ne?
Ja.
Aber auch hier finde ich, dass es Frauen, vielleicht sogar nochmal speziell mehr in der Mitte des Lebens jetzt, die werden nicht gerade eingeladen durch das Leben, das wir leben, die Welt, in der wir leben und so weiter, aber auch durch das, was wir gelernt haben, also was wir eben hatten, ne, diese Mischung aus, du bist ein anständiges Mädchen und
guck dich da nicht so genau an.
Alle anderen sind wichtiger, und dich geht's hier als allerletztes. Ne?
Das, und für deine Geschlechtsteile haben wir nicht mal Namen, sondern das ist da unten.
Po vorne.
Ja, genau. Auch schön.
Po vorne. Ja, das hat Julia auch. Karnig, da hat in der Brigitte Wurmann Julia Karnig meine Kolumne
drüber geschrieben. Ja, die kenne ich doch auch.
Eben,
ja.
Wasch dich, auch Po vorne.
Po vorne, also das ist ja grandios. Schöne Grüße gehen raus an Julia. Danke für diesen Bericht. Ja, ich meine, das ist klar. Und dann die Aufklärung in der Schule, weißt du, das ist ja auch so ein Mist gewesen. Frauen haben doch immer nur, also wir Mädchen haben doch beigebracht, okay, du kriegst deine Tage, das ist schon irgendwie Mist und eklig und sieh zu, dass du es versteckst, dass es keiner mitkriegt. So. So, dann übrigens kannst du schwanger werden. Auch nicht so richtig geil. Vor allen Dingen nicht, wenn du noch so jung bist. Pass bloß auf. Dann gibt es noch Geschlechtskrankheiten. Ja, und ganz ehrlich, tut ja auch irgendwie weh, ne? So erster Sex und so Thema Jungfernhäutchen, was es auch nicht gibt. Aber gut, das ist ja noch so ein Ding. So, sowas kriegen wir über Sex mit. Das ist, dass wir eine Klitoris haben, die das Pendant zur Eichel ist, dass die riesengroß ist, nämlich nach innen. Das steht bis heute nicht vernünftig in den Biobüchern. Da ist ja so viel Sexunfreundlichkeit in der Aufklärung, gerade bei Frauen. Und ich habe mich ja auch für mein Buch mit Sexualpädagogin unterhalten, da erklärte mir eine, es ist heute genauso. Die Mädchen denken genau dasselbe über Sex, wie wir damals es gelernt haben. Also wir sind da noch nicht so richtig weit. Und dann kommen noch die ganzen Pornos, die geguckt werden und die Jungs und Männer, die sagen, oh, ich wollte mal dies ausprobieren, ich wollte mal das. Und wenn du das nicht machst, nö, dann bist du doof. Und dann stehen so weinende Mädchen oder junge Frauen bei Sexologinnen, die mir dann davon erzählen, die dann so mit 22 sagen, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mitmache, dann verlässt er mich, also mache ich es mit. Ja, und wie sollen die denn jemals Lust auf eine schöne körperliche Begegnung haben, wenn die immer nur irgendwas mitmachen?
Ja, das Ganze ist komplex. Wirklich
es ist
komplex.
Sehr komplex. Und trotzdem oder gerade deswegen müssen wir drüber reden. Und wie meine Tochter mal gelernt hat in der Grundschule, das Nein-Gefühl in uns auch wirklich dann spüren und auch sagen und noch schöner natürlich ein Ja-Gefühl, weil diese Tantra-Lehrerin, von der ich gerade erzählt habe, sagte mal, wenn Sex frauenfreundlich ist, dann haben Frauen auch Lust auf Sex. Aber wenn wir halt keine Lust auf Sex haben, dann ist der Sex vielleicht einfach nicht frauenfreundlich genug. Und da müssen wir doch mal genau hingucken. Wir müssen nicht, aber wir dürfen genau hingucken. Oder in uns selbst spüren, so, worauf hätte ich denn eigentlich Lust?
Das ist ja auch so ein Tipp, finde ich, den man oft hört, ne? Nicht an das denken, was alles irgendwie blöd ist oder was man nicht haben kann, sondern an das denken, was irgendwie schön ist und sich darauf konzentrieren und sich davon abholen, so was man kriegen kann. Ich wollte dich nochmal fragen, es gibt ja nicht nur Frauen, die mit Sex abgeschlossen haben, sondern es gibt auch Männer, die mit Sex abgeschlossen haben. Und ich glaube, das ist immer so unter Vorbehalt, weil man schließt ja eigentlich nur mit dem Sex ab, den man haben kann. Ne? Wollte ich mal fragen, hast du dazu mal recherchiert? Also hat der Spiegel das mal...
Also richtig als Thema hatte ich es, glaube ich, noch nicht. Guter Hinweis. Wir bekommen natürlich auch viel Leserpost, also eher mehr Leserpost als Leserinnenpost. Auch von Männern, die sagen, Mensch, ja, ist ja gar nicht so, dass Männer wirklich immer so ihren Penis toll finden, wie sie das ja vermuten manchmal, sondern wir finden so, und weil ich mir auch mal geschrieben habe, so wenn Frauen sich mal eine Scheibe davon abschneiden könnten und auf ihre Vulva so stolz sein könnten wie Männer auf ihren Penis, dann schreiben wir Männer ganz ehrlich, wir sind überhaupt nicht stolz, wir hadern ununterbrochen und so. Also Männer leiden in diesem Patriarchat auch total, was das Thema Sex angeht. Die haben gelernt, dass sie ununterbrochen standfest sein müssen, immer Lust haben, immer können müssen und die haben überhaupt nicht immer Lust. Also warum denn auch? Und gerade die haben ja auch einen Testosteronabfall mit zunehmendem Alter, hat bei denen nicht was mit einer Andropause zu tun, die es angeblich gar nicht gibt, sagte mir ein Professor, sondern einfach auch mit Gewichtszunahme oder auch mit Depression. Da kommt ja ganz viel zusammen, dass Männer jetzt auch nicht so viel Lust haben.
Gefäßgesundheit, ne, ist ja auch
oder
ein wichtiges
so, genau.
Thema, ne?
Und auch der Riesendruck. Genau, unter Druck. Männer wissen ja auch gar nicht mehr so genau, was will man denn heute von ihnen? Sie sollen irgendwie anständige Männer sein, über Gefühle reden, aber wäre schon gut, wenn sie auch eine Schulter zum Anlehnen hätten und so. Da kommt ja auch ganz viel zusammen, denen fehlen ja komplett die Vorbilder gerade. Und mir schreiben eben oft auch Männer, das ist überhaupt gar nicht so, dass Männer überhaupt nicht so sind, dass sie dauergeil sind und Lust haben, das unterstelle ich ihnen auch nicht, aber die beschreiben das ganz bewusst, ja.
Naja, ich glaube, dass beide Geschlechter oder alle Geschlechter, sage ich jetzt mal,
genau.
dass alle Geschlechter tatsächlich einigermaßen überfordert sind. Ne? Mhm. Und das ist ja mehr oder weniger, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, dein Buch heißt Zusammenkommen und kommt im Juni. Und da ist ja im Grunde genommen auch deine wesentliche These, also dass wir da alle miteinander unter dem Patriarchat leiden.
Ja,
und was
total.
Hätten wir alle für tollen Sex und für viel Spaß am Sex, wenn wir das hinter uns gelassen hätten. Vielleicht magst du das nochmal einmal so einfangen, ne? Worum es dir dabei geht, warum du das so in den Vordergrund gestellt hast.
Ja, also es ist natürlich leicht aktuell einfach nur Männer zu bashen und zu sagen, boah, aber diese komischen Männer, die sich jetzt alle immer mehr nach rechts entwickeln und Andrew Tate folgen, gerade so die jungen Männer und denken, sie müssen ganz toll und ganz männlich sein und dann kriegen sie auch eine Freundin und zurück in die 50er Jahre und so. So, das ist ganz leicht, Männern das vorzuwerfen. Das sind natürlich überhaupt nicht alle Männer so. Und ich habe fabelhafte Männer in meinem Umfeld. Ich bin mit tollen Männern aufgewachsen. Deswegen ist es mir wichtig, immer alle Positionen zu sehen. Und gleichzeitig habe ich auch in der Recherche gemerkt, auch von queeren Menschen können wir unheimlich viel lernen, weil die sich viel früher intensiver mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben, weil sie es einfach mussten, weil sie merkten, da ist irgendwas anders. Und dadurch auch besser gelernt haben zu sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen, zu kommunizieren. Und ja, generell denke ich einfach, wenn wir alle nicht mehr diesen Rucksack des Patriarchats, diese Vorstellung haben, Frauen sind entweder Hure oder Heilige Maria oder Maria Magdalena. Also es ist ja, was da uns für Bilder reingebracht wurden. Frauen müssen so und so aussehen, sie dürfen irgendwie Lust haben, sie sollten doch bitte kommen, aber bitte auch nicht zu laut, weil dann sind sie ja schon wieder Schlampen und Männer wiederum müssen so und so und so sein. Und dann, ja, dieses Machtgefälle innerhalb von Beziehungen ist halt auch ein Problem. Also wie kann ich denn lustvoll Sex haben mit jemandem, von dem ich finanziell abhängig bin? Mhm. Wie viele Frauen sind denn finanziell von ihren Männern in der Ehe abhängig? Sehr viele.
Genau.
Sehr viele. Also es fängt ja an, in dem Moment, in dem wir die Kinder kriegen, in die Teilzeit gehen, was ja auch viele machen, was ja auch irgendwo, die perfekte Lösung ist ja noch nicht da, die wäre ja nur da, wenn beide Teilzeit machen könnten, sich wirklich alles fair aufteilen und das Geld trotzdem zum Leben reicht. Funktioniert nicht, wissen wir. Und dann geht's ja los. Und wenn der Mann jetzt das viele Geld nach Hause bringt, die Frau zu Hause die ganze Care-Arbeit macht und zur Care-Arbeit gehört dann auch noch dazu, dass er Lust hat und sie vielleicht nicht so, aber sie denkt sich, naja Gott, er macht dir alles und er ermöglicht uns dieses Leben und er hat den teuren Urlaub gebucht, dann mache ich jetzt die Beine bereit. Ja, wo soll denn da die große Lust herkommen? Und das geht meiner Meinung nach erst, dass wir uns lustvoll begegnen, wenn da kein Machtgefälle ist. Wer ein Machtgefälle in einem Spiel möchte, kann das ja alles spielen. Wir können ja gemeinsam die Spülmaschine ausräumen und hinterher können wir devot und dominant sein, zusammen im Bett. Aber das muss ja nicht im Haushalt so sein.
Das ist dieser Gedanke der Sicherheit und der Gleichberechtigung, ne?
Ja, auch das, genau. Die weibliche Lust, also wie auch eine Sexologin, wenn man sagte, eine Frau muss sich beim Sex halt öffnen. Und zwar körperlich öffnet sie sich, aber sie muss sich im Kopf auch öffnen können. Und wie soll das denn beides wirklich lustvoll funktionieren, wenn ich mich nicht sicher fühle? Das geht ja nicht, wenn ich nicht weiß, wer ist denn das da? Was macht der denn gleich? Gott, ich bin froh, dass ich schon so alt bin, keine One-Night-Stands mehr machen muss.
Das ist doch aber irgendwie auch, ich meine, Sicherheit, eine Frau braucht Sicherheit. Auf der anderen Seite, eine langjährige Beziehung bietet ja in vielen Fällen Sicherheit.
Richtig, und dann verschwindet die Lust.
Tut jetzt
wieder.
Der Neue. Genau. Ja, nee, ja, genau. Das ist doch, die Sexualität ist nicht dazu designed, also sozusagen zu uns zu kommen.
Ja, ich glaube, die Monogamie rein evolutionär. Ist aber auch, ja, die Monogamie ist ja auch eine Erfindung des Patriarchats. Mit der Sesshaftwerdung der Menschen war dann einfach die Frau ans Haus gefesselt und der Mann hat halt zugesehen, dass er da draußen irgendwie sein Feld bestellt oder was weiß ich. Und damit er absolut sicher war, dass die Kinder, die Frau kriegt, auch von ihm sind, wurde dann die Ehe, die Monogamie obendrauf gesetzt, sodass auch, weil es gab ja keine Vaterschaftstests, sodass der Mann sicher sein konnte, die Nachkommen, für die ich den ganzen Mumps hier mache, sind auch wirklich meine. Und ja, ich glaube, da fängt dann auch schon wieder das an. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mensch so monogam gemacht ist, wie es immer heißt.
Ja, Heike, ich würde dich gerne noch mal einmal fragen. Du sagst, die neuen Sextoys, die modernen Sextoys, sind ein Gamechanger für Frauen. Welche meinst du und warum? Das Thema, weil wenn man da wirklich mit so einem, also ich stelle mir jetzt die Frau vor, die wirklich irgendwie den Kontakt verloren hat zu Sex, ihn vielleicht auch nie hatte. Und also wenn man mit so einem kleinen Hilfsmittel, was dann vielleicht auch jetzt nicht unbezahlbar ist,
so teuer sind
wie so
nicht.
Eine Brücke nochmal bauen könnte. Ja. Also ich glaube, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Und dann lasse ich dich
Kann du sehr gerne drüber reden. Du hast mich eingeladen. Ich freue mich ja hier so viel Sexgeplauder mit dir morgens. Nee,
wir haben um 10 Uhr angefangen.
Ja,
so
genau.
Vielleicht zum Hintergrund.
Genau. Also die neuen Sex. Also erstmal werden jetzt alle SexologInnen aufschreien und sagen, nein, so gut ist das nicht. Nein. Und diese Sextoys machen ganz viel kaputt, weil man muss sich mit der Hand anfassen, man muss selber und so. Und kein Penis kann das, was ein Sextoy kann. Stimmt alles. Ja, ihr habt recht. Und trotzdem. Diese Auflegevibratoren, die also wirklich mit so einem kleinen Dings, wie auch immer, auf die Klitoris gelegt werden und nur durch einen Luftstrom diese Klitoris leicht so ansaugen ohne die direkte Berührung, die sind schon sehr, sehr erstaunlich. Der sogenannte Womanizer, es gibt das Pendant, ist dann a Satisfier. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Die kosten inzwischen, weiß ich nicht, was, 80 und 120 Euro oder so. Kann man sich mal von seinem Mann zu Weihnachten schenken lassen. Die sind auf jeden Fall erstaunlich, weil es wirklich möglich ist, also innerhalb von Sekunden von 0 auf 100 zu kommen. Also wirklich ganz schnell zum Orgasmus zu kommen. Ob das jetzt das Ziel ist, ist eine völlig andere Frage. Muss ja nicht. Aber ich kriege ja so einen Krempel oft zugeschickt, weiß immer gar nicht, wohin damit. Alle meine Freundinnen kriegen zu Weihnachten immer irgendwelche Toys oder Adventskalenderinhalte von irgendwelchen Firmen, die ich geschenkt gekriegt habe. Und ich habe meiner Frauenärztin mal einen geschenkt, weil sie sagte, ich würde so gerne in der Praxis mal so ein Dings haben, um den Frauen, gerade den älteren Frauen, die noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatten, zu zeigen, wie sowas funktioniert und sie zu animieren, das mal zu nutzen, um einfach das Gefühl mal zu erleben. Jede Frau, finde ich, sollte doch einfach mal einen Orgasmus gehabt haben. Mhm. Und wenn es damit halt schnell und einfach geht, dann weiß ich wenigstens, in welche Richtung geht dieses Gefühl. Und man kann die auch in verschiedene Stufen einstellen. Es muss also nicht so schnell gehen. Eine Freundin von mir sagte, mir geht das viel zu schnell, ich kann das nicht ab. Eine andere Freundin sagte, brauche ich nicht, habe meinen Mann. Aber sie hat auch noch keinen ausprobiert. Eine andere Freundin sagte, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Ding und meinem Mann, nehme ich lieber dann dieses Teil, weil da weiß ich, was ich habe und bin sicher, dass ich komme. Man kann es ja auch kombinieren. Ich sagte, eine holländische Autorin hat ein Buch geschrieben, komm doch oder so. Da hat sie erzählt, dass sie ewig keinen Orgasmus hatte. Dann hatte sie so ein Dings ausprobiert, so einen Auflegevibrator, dann hatte sie einen und wollte das dann mit ins Liebesspiel einbauen, um dann auch mit ihrem Freund gemeinsam zu kommen. Sofort fühlte er sich bedroht von so ein bisschen Technik, wo sie sagte, was ist denn das für ein Selbstbewusstsein, wenn der Mann sich davon bedroht fühlt? Man kann das ja auch gemeinsam mal ausprobieren und man kann es auch wieder weglegen. Also ich finde es jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig erotisch, da immer was Brummendes noch mit im Bett zu haben. Aber man kann ja alles mal ausprobieren. Also ich finde, dass allein um dieses Gefühl zu haben, ja, ich kann genauso schnell kommen, wie Männer es angeblich tun. Natürlich nicht alle und so, ist logisch. Und alle anderen Geschlechter zählen wir wie immer mit. Aber einfach das mal zu erleben, warum denn nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Wir können doch nur gewinnen.
So sieht's aus.
Ist gesund. Orgasmus ist gesund.
Hi ihr Lieben. Hier einmal kurz Werbung in eigener Sache. In unseren Shownotes findet ihr einen Link zu einem spannenden Brigitte-Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben. Viele von uns, die sich in langjährigen Partnerschaften befinden, fragen sich das. Und klar, ist alles gefühlt immer sehr individuell, aber mein Eindruck ist doch, das stimmt nur bedingt. Viele von uns beschäftigen sich mit den gleichen Fragen und in unserem Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben haben wir viele Infos dazu zusammengetragen. 30 Seiten Expertinnenwissen für knapp 5 Euro. Übrigens auch zu der Frage, wie man sich gut einvernehmlich trennen kann. Also, ladet es euch runter, ihr findet den Link bei uns in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass die Geräte eine Frau sogar zum Orgasmus bringen können, wenn sie überhaupt gar keine Lust hat auf Sex.
Ja. Du legst dieses Ding auf die Klitoris und stellst es an und dann, der kann das aber ziemlich schnell. Aber wenn man das einfach als Stressabbau, als gesundheitsfördernden Stressabbau sieht, man kann es auch in einen Boxsack nehmen und dagegen treten, das ist bestimmt auch gesund. Mhm. Aber könntest du auch einfach dir dann einen Orgasmus mal kurz abholen. Und mit so einem Gerät ist das für Frauen auch einfach. Und warum soll man das denn nicht mal machen, wenn man sich dann wohlfühlt? Wenn man aus einem Kacktag kommst du nach Hause und sagst, ich verschwinde mal kurz.
Warum und dann geht es dir danach besser. Das ist natürlich ein super Gedanke. Aber ich finde auch hier, ich meine, andere haben andere Strategien. Mhm. Ich fand es einfach nur interessant, ne? Weil ich glaube, das hatten wir ja vorhin schon, ich glaube, es wird einem relativ leicht gemacht, das Thema Sex einfach beiseite zu legen. Ja. Und ja, da finde ich es einfach gut, über Strategien nachzudenken, wie man das vielleicht nochmal ändern kann, wenn man das denn gerne möchte.
Und die Fortgeschrittenen holen sich noch ein paar erotische Geschichten dazu und lesen die und verwöhnen sich vielleicht so ganz leicht damit noch. Und dann finden sie vielleicht heraus, was sie nochmal ganz gut finden. Und wenn noch weiter fortgeschritten ist, geht vielleicht mal in den Skirt Club, so eine reine Frauen-Erotik-Party. Und guck mal, wie das so ist, nur unter Frauen. Auch total interessant.
Die Geschichte habe ich schon gelesen, als sie erschienen ist. Also im Spiegel Online erschienen ist. Guckt mal, was es da gibt. Guckt gerne auch wirklich in das tolle Buch rein von Heike.
Dankeschön.
Und Heike, ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber...
Siehst du, muss man gar nicht haben.
Muss man gar nicht haben. Überhaupt machst es einem aber auch leicht, Heike.
Ja, gut, vielleicht. Ja. Aber warum denn? Ich meine, wo soll denn das Tabu sein? Es ist unser Körper, unser Leben.
Definitiv. Und Ja, also dieses, dass man rausgeht für eine Recherche oder auch Fragen stellt, die man vielleicht im echten Leben, also vor denen man zurückscheuen würde.
Genau.
Ne? Das kenne ich schon auch, aber du hast da halt einen sehr speziellen Bereich besetzt und ich finde, du machst das super und ich danke dir für deine Arbeit, denn ja, ich glaube, da haben wir alle was an.
Ich hoffe, das ist mein Wunsch. Frauen stärken. Ja. Wenn ich das schaffe, dann habe ich doch so viel erreicht im Leben. Dann lehne ich mich wieder zurück.
Ja, da arbeiten wir dran. Also,
super,
Heike, alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Bis
tschüss.
Bald. Ciao.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.